Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zu Folge 166 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bist du goldrichtig, wenn du Strategien und Inspirationen aus der Praxis bekommen möchtest, die du sofort umsetzen kannst, um die richtigen Leute für dich zu begeistern und Berge mit ihnen zu versetzen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche die beiden magischen Antworten auf Mitarbeiterfeedback sind, die du unbedingt nutzen solltest. Außerdem, warum ein schlechtes Bauchgefühl niemals besser wird und wie du durch ein Tribe-System deine Teamgröße nachhaltig nach oben skalieren kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile gerne ganz einfach den Link talente.co/166 mit dieser Person und sei eine Unterstützung für sie. So, heute haben wir wieder eine kleine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, einen Gast bei mir hier heute zu haben, mit dem ich schon während unserer Zeit damals bei Familionet mal zu tun hatte und der auf jeden Fall so einer der, ja, ich würde sagen, der Größen in der Hamburger und damit wahrscheinlich auch in der deutschen Digitalszene ist. Und zwar ist es der Mitgründer und heutiger CFO von eTribes, nämlich Nils Seebach. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
So, dann erzähl doch nochmal. Also, eTribes, was macht ihr so den ganzen lieben langen Tag lang? Seid ihr eher Agentur, seid ihr Business Builder? Was ist so eure Mission? Was macht ihr erstmal bei eTribes und danach kommen wir dann auf dich zu sprechen?
Genau, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus, um die Geschichte, warum wir eigentlich eTribes gegründet haben, ein bisschen zu erläutern. Der Tarek Müller, Alexander Graf und ich selber, wir haben ja recht viele Unternehmen gegründet, die immer die wichtige Rolle hatten, Bestandsassets, also bestehende Unternehmen zu nehmen und die erfolgreich zu digitalisieren. Mhm. Und dann hat man mit der Otto Group ein About You, man hat Faktor A, das Thema Amazon angegangen, Spryker ist E-Commerce-Technologie. Und dabei ist uns eigentlich aufgefallen, dass du eine neue Art der Beratung brauchst. Du brauchst jetzt nicht mehr Leute, die eine reine digitale Strategie formulieren, sondern du brauchst einen extrem starken Fokus auf die operative Umsetzung. Eine Strategie ist immer nur so gut, wie sie auch wirklich umgesetzt werden kann. Und daher brauchst du einen operativen Fokus. Und dann haben wir uns gedacht, okay, anstelle, dass wir den Weg gehen und Strategieberatern beibringen, was digital ist, was nämlich ziemlich schwierig ist, suchen wir uns eigentlich die top-digitalen Talente, Leute, die wirklich viel, viel Erfahrung im operativen Bereich haben und bringen denen bei, was macht eigentlich ein Strategieberater? Und das supplementieren wir dann mit Leuten, die Online-Marketing oder auch Entwicklern, die wirklich auch Software schreiben können, so dass wir von der Strategie eines Unternehmens, eines bestehenden Unternehmens, bis hin zur operativen Umsetzung dieser Strategie alles abbilden können. Und das ist eTribes. Wir sind ungefähr 100 Leute festangestellt. Wir haben nochmal ein Partnernetzwerk mit Talenten, wo zum Beispiel der Tarek Müller auch drin ist. Und wo wir dann nochmal Rückfragen halten können, also mit mehr seniorigen Leuten. Da sind ungefähr 120 Partner drin. Und das ist so die Aufstellung von eTribes.
Ja, und wie läuft das dann in der Realität? Das heißt, sind eure Unternehmen tendenziell eher größere Unternehmen, Konzerne oder eher Mittelständler? Und wie muss ich mir das dann vorstellen, was sozusagen euer Wertversprechen ist an diese Unternehmen? Also geht ihr hin und sagt, wir schauen, welche potenziellen zukünftigen digitalen Businesses in eure Gesamtstrategie passen und dann entwickelt ihr praktisch diese Business für die Unternehmen? Oder wie kommt ihr überhaupt darauf, was ihr jetzt für die Unternehmen baut und welchen zusätzlichen Wert ihr den Unternehmen schafft?
Genau, daneben gehen wir eigentlich immer von einem Raster los, das nennen wir immer das Drei-Säulen-Prinzip. Und da so teilen sich unsere Aufgaben ein. Die erste Säule ist immer Digitalisierung des Kerngeschäftes. Und dann haben wir die Dimensionen wie Technologie, Organisation, Kunde, Marketing. Also wir gucken dann in die einzelnen Dimensionen rein, wie sehr ist dieses Unternehmen eigentlich digitalisiert. Und mein Beispiel für diese erste Säule ist immer die klassische Faxbestellung. Wenn in einem Unternehmen, das mit uns zusammenarbeiten möchte, noch eine Faxbestellung reinkommt, dann braucht es keinen Inkubator in Berlin. Das bedeutet, wir schauen es wirklich zu, ich glaube, 80% eigentlich an, wie kann man konsequent das jetzige Geschäft digitalisieren? Hat man ein vernünftiges CRM? Benutzt man Online-Marketing? Unterstützt man seinen Vertrieb vernünftig durch digitale Lead-Generierung? Das ist eigentlich mega simplistisch, weil es diese Sachen schon gibt, aber hat halt eine direkte Auswirkung auf die Profitabilität unserer Kunden. Also in dieser ersten Säule sorgen wir dafür, dass das Kerngeschäft, so wie es jetzt durchgeführt wird, einfach digital unterstützt wird und damit profitabler wird. Und im Idealfall arbeiten wir dann mit dem Kunden daran, zu sagen, okay, pass mal auf, als zweiten Schritt, das ist die zweite Säule, bauen wir die digitale Geschäftsmodelle, die konsequent digital gedacht sind. Das wäre zum Beispiel ein About You. Ja? Also mein Otto hat vorher schon Kleidung verschickt. About You tut das nur sehr konsequent und sehr digital. Und wenn das dann gemacht wurde, dann kommen wir in die dritte Säule und das wäre Digital Business Incubation, wo man sagt, okay, du hast jetzt in der ersten Säule Profitabilität geschaffen, in der zweiten hast du neue digitale Umsätze reingebracht und in der dritten versuchst du wirklich eine Geschäftserweiterung zu machen, weil eventuell strategisch rausgekommen ist, dass dein Geschäftszweig keine Zukunft hat. Du musst also dein Business komplett umstellen. Das ist mit Abstand die risikoreichste und schwierigste Säule, wo man wirklich in das Business Building rangeht. Und das machen wir auch. Aber immer erst, wenn Schritt 1 und Schritt 2 erfolgt sind, weil viele Leute versuchen immer da reinzugehen, was aber gar nicht sinnvoll ist, weil du halt dich konsequent digitalisieren musst erstmal.
Ah, okay. Okay. Das heißt, das ist eure Ansage, dass ihr auch sozusagen mit Schritt 1 immer anfangen könnt. Jetzt so, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ey, können wir bitte direkt mit Schritt 2 oder Schritt 3 anfangen? Dann würdest du sagen, ah, lass erstmal mit Schritt 1 beginnen und dann kommen wir automatisch zu Schritt 2 und Schritt 3 danach, ja?
Genau, kommt sehr auf den Kunden an. Wenn die mit Digitalisierung nichts gemacht haben, dann würden wir immer erst empfehlen, Säule 1 zu machen. Es gibt aber durchaus Kunden, gerade auch deutsche Mittelständler, die sind einfach in Säule 1 extrem weit. Ich kann mich erinnern an einen Kunden, der im Bereich Landmaschinen tätig ist. Da haben wir auch gedacht, naja, da werden wir uns viel mit Säule 1 auseinandersetzen. Und der Laden ist perfekt digitalisiert. Die haben schon an die Faxbestellung ausgeschaltet. Und dann gucken wir uns auch solche Kunden an und sagen, okay, beim Thema E-Commerce und Digitalisierung eures Kerngeschäftes, da könnt ihr uns beraten, nicht wir euch. Das fassen wir nicht an. Es gibt ja durchaus schon Unternehmen, die diese Schritte schon sehr weit gegangen sind. Und da setzt man dann da an, wo es fürs Unternehmen logisch ist. Das ist aber immer eine Einzelfallbetrachtung, wie weit die Unternehmen sich bereits schon digitalisiert haben.
Wer kauft euch im Unternehmen? Wer ist derjenige, wer ist dein Lieblingsansprechpartner? Wer kauft euch am ehesten? Ist es der Unternehmer, der Inhaber, der Geschäftsführer selbst oder sind es irgendwie die Fachabteilungen oder wer ist dein liebster Kunde?
Mein liebster Kunde ist der Gesellschafter, weil der Gesellschafter normalerweise gerade, also wir arbeiten prädominant für familiengeführte Unternehmen in Deutschland und die Familie hat einfach eine langfristige Interessenlage und erkennt, dass Digitalisierung, dieser Wechsel in die neue Generation etwas, das braucht menschlich und gedanklich eine Art Gründer oder ein Familiengeist zumindest und eine Rückbesinnung auch auf die Gründergeneration. Denn die meisten, was ich sehr problematisch finde, ist in der Digitalisierung, dass viele Manager kriegen ein Mandat zur Bestandswahrung. Ja, die müssen den Bestand wahren und behüten sozusagen. Aber der ultimativ der Unternehmer weiß, dass man in die Bestandsschaffung reingehen muss, wenn so etwas wie die digitale Revolution, Evolution, wie du auch immer du es nennen willst, mein Geschäft gefährdet. Dann geht es halt nicht mehr so, dass ich versuche, mein kleines Pflänzchen weiterhin mit Wasser, mit Dünger zu versorgen, sondern eventuell muss ich auf ein ganz anderes Feld gehen. Und das ist normalerweise, sind die Gesellschafter besser positioniert, die Entscheidung zu treffen, dann mit einem zu arbeiten. Es kommt aber auch sehr auf die Größe eines Unternehmens an. Wenn das mehrere Milliarden Umsatz macht, sehr groß ist, dann arbeitet man natürlich auch mit den einzelnen Abteilungen, die bestimmte digitale Fragestellungen haben, zusammen. Aber im Gesamtkontext finde ich es immer sehr interessant, direkt mit einem Gesellschafter in den Diskurs zu gehen, ob und wie das Unternehmen digital aufgestellt ist und welche Investitionen notwendig sind. Denn fängt ja auch im Bereich an, Manager sind oft auf EBIT incentiviert oder auf Nachsteuergewinne. Welche Incentivierung haben die denn bitte, in den Digitalbereich zu investieren? Ja? Keine. Ne? Und das ist dann auch eine Sache, die man mit dem Gesellschafter diskutieren muss. Daher, das wäre meine priorisierten Ansprechpartner.
Verstehe. Das heißt, du bist auch schon geübt darin, dann mal das ein oder andere Konfliktchen mit dem Management auszutragen. Wie machst du das? Was sind da so deine Hacks, deine Tricks, um sozusagen, weil am Ende musst du ja auch irgendwie das Management mit an Bord kriegen und mit auf deine Seite kriegen, oder? Weil wenn da irgendwie sozusagen nicht mit euch gearbeitet wird oder sogar vielleicht sogar gegen euch gearbeitet wird, das wäre natürlich super kontraproduktiv, ne? Wie funktioniert das dann, dass das Management und einfach auch die Leute im Team mit auf eure Seite zu holen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zuhören und verstehen. Ich finde, es gibt in der Digitalszene so eine, was ich so, eine gewisse Hochnäsigkeit gegenüber Managern bezeichnen würde, mit, ach, ihr versteht ja digital sowieso nicht und ich trage hier mein Hoodie und kann das viel besser. Was man verstehen muss, ist, dass diese Menschen haben ja sehr erfolgreiche Unternehmen geführt und aufgebaut. Und man muss denen einfach mal zuhören, was ihre Meinung dazu ist. Und vor allem eine Sache, die normalerweise gerade, und das sind ja prädominant eigentlich Alpha-Males, mit denen du dann interagierst, ja, was deren Ängste sind. Und das ist gar nicht so einfach, weil du wirst als Manager nicht dafür belohnt, klar zu definieren, was eigentlich deine Ängste sind und was deine Probleme sind. Und ich glaube, da muss man genau zuhören und reinschauen und dann nicht mit der Brechstange, sondern Stück für Stück überzeugen, dass das, was du tust, einen Wert hat. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer so Leitervertrieb. Ja? Normalerweise hasst er digitale Initiativen, weil er ist vielleicht groß geworden mit einem Außendienst, mit einzelnen Vertriebsmitarbeitern. Und für die ist ja digital prinzipiell immer eine Bedrohung für ihre Position.
Ja.
Und wenn man da hart reingeht, wird man, das funktioniert nicht, das ist sinnlos. Ja. Wenn man aber sagt, hör mal zu, ich zeig dir mal, wenn du hier eine LinkedIn-Kampagne machst und bestimmte Lead-Generierung, dann greife ich überhaupt nicht deinen Außendienst an, aber wie wäre es denn, wenn die einfach doppelt so viele vorqualifizierte Leads bekommen wie vorher? Und dass diese Leads dann auch noch ein vernünftiges CRM reinfließen, wo du sehen kannst, wie oft denn eigentlich die Mitarbeiter dort den kontaktiert haben und so weiter und so fort. Das ist eine nette Nebenerscheinung, aber lass uns doch erstmal anfangen. Du gehst zu deinem Vertriebler und sagst, Freunde, ihr kriegt ab jetzt die doppelte Anzahl von vorqualifizierten Leads. Und wenn man das dann geschaffen hat, dann kriegt man auf einmal Akzeptanz in das Unternehmen. Dann merken die Leute, digital ist keine Bedrohung, sondern sie kann mir durchaus helfen, mehr Geld, mehr Bonus, was auch immer zu verdienen. Und ich glaube, das rauszuhören, wo setze ich an, um ein positives Projekt zu platzieren, das ist mega wichtig.
Wie macht ihr das dann in der Realität? Also macht ihr dann irgendwelche Kick-Off-Workshops mit den Leuten, mit dem Management, mit den Stakeholdern im Unternehmen und erklärt denen, was ihr vorhabt, was eure Mission ist, warum ihr da seid, was das Ziel ist? Wie funktioniert dieses Zuhören und mit denen Sprechen in der Realität?
Also der erste wichtigste Schritt ist, wir machen keine Fremdbeglückung. Ne? Also wir machen keine E-Tribes kommt und hier ist der sozusagen die Frage, die Antwort und der Lösungsweg, sondern wir arbeiten nur in cross-gestaffeden Teams. Also es muss, wenn wir 5 Leute bringen, muss der Kunde 5 Leute bringen.
Ah, ja.
Und dann wird gemeinsam erarbeitet, wie der Projektscope aussehen soll und welche potenziellen Lösungswege es gibt. Da gibt es für mich verschiedene sozusagen Tricks, die man machen muss, um sowas effektiv zu gestalten. Also erstens die Ansage an den Kunden, dass es keine, dass wir ein Projekt abbrechen, wenn wir das alleine machen wollen, weil das nicht zielführend ist. Und andererseits mag ich zum Beispiel super gerne mit dualen Studenten oder Leuten, die so ein Trainee-Programm gemacht haben, arbeiten. Die sind dann so 5-6 Jahre im Unternehmen, sind nicht alle durchgelaufen und die können wir ehrlicherweise die inoffiziellen Stakeholder eines Projektes nennen. Also die nimmst du dir dann und redest mit denen und die sagen, ja, aber hier der Herr Müller aus der Produktentwicklung, das ist eigentlich der, mit dem ihr ein Einzelmeeting braucht, weil der kennt den Sohn des Besitzers und wenn ihr den nicht überzeugt, dann könnt ihr das hier mal gleich knicken. Ne? Also es ist auch wieder ein Teil des Zuhörens, wer sind die informellen Stakeholder? Die formalen kannst du aus dem Organigramm ablesen, aber es gibt meisten Unternehmen einzelne Personen, auf die du zugehen musst, mit denen du in Dialog treten musst und genau diese Ängste abbauen musst. Und ich glaube, das ist, wenn du mich so nach dem größten Hack fragst, ist immer die Person zu identifizieren, die mit uns arbeiten möchte, die digital als einen Zukunftsbereich sieht und die uns verrät, mit wem wir sprechen müssen und wen wir überzeugen müssen.
Dann verstehe. Kannst du das weiter. Also so ein bisschen die internen Mikroinfluencer sozusagen zu identifizieren und die dann auch für eure Sache, für die gemeinsame Sache mit zu gewinnen und zu begeistern, ne, und zu motivieren.
Richtig, ne? Weil weder der Kunde noch wir haben was von einem unerfolgreichen Projekt. Ne? Mhm. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da den richtigen Ton zu finden und das richtige Setup zu finden und dieses Zuhören in den Vordergrund zu stellen.
Mhm. So, jetzt sagst du, ihr macht immer cross-gestafft, Hälfte kommen von euch, Hälfte kommen vom Unternehmen. Was habt ihr hauptsächlich für Leute bei euch im Team? Was sind das für Leute, die ihr habt? Also du hast schon angesprochen, irgendwie Online-Marketing-Leute, Techies, wahrscheinlich Projektmanager, ne? Was sind so Leute, die ihr bei euch hauptsächlich beschäftigt habt?
Also ich glaube, was sie alle vereint, ist ein hohen Grad an digitaler Erfahrung. Das bedeutet, unsere Leiterin für das Amazon-Geschäft hat über Jahre lang einen Vendoren-Account betrieben, selber aufgebaut und ausgebaut. Ja. Wir haben unser Head des Consulting Tribes, hat bei Mittelständler über mehrere Jahre die Digitalisierung vorangetrieben. Also ich glaube, der Praxisbezug bei unseren Leuten, das, was die eigentlich alle vereint. Und dann kommt es halt sehr auf das Projekt an. Brauchen die gerade eher einen Strategieberater? Brauchen die gerade eher jemanden aus dem Online-Marketing-Bereich? Oder wollen sie tatsächlich einen Shopper und brauchen einfach schlichtweg Entwickler und Designer und UXler, die das bauen können? Also wir haben jedes dieser Profile immer mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Wir geben uns auch bei den Kunden Mühe, dass wir oft bestimmte Industrien matchen. Also wenn wir aus dem Fashion-Bereich haben, da haben wir eine exzellente Partnerin bei uns, die hat selber ein Refashion-Modell aufgebaut von 0 auf 150 Mitarbeitern. Die weiß halt sehr genau, was da in diesem Fashion-Bereich passiert. Die weiß aber auch, wie man sich als Unternehmerin fühlt und worauf man achten muss. Und das ist, glaube ich, unsere Secret Sauce, ist, dass es da kein homogenes Bild gibt, wer eigentlich ein E-Tribes-Profil ist, sondern die Leute zeichnen sich durch Praxiswissen aus. Ich persönlich zum Beispiel schaue auch nie auf Schulabschlüsse oder Uniabschlüsse. Mhm. Ist mir völlig egal. Ich weiß das von unseren Mitarbeitern auch gar nicht, was die für eine formale Ausbildung haben. Für mich zählt, können die operativen Wumms aufbauen. Und dann ist mir ihr sozusagen formaler Hintergrund völlig egal.
Ja, verstehe. So, ich gucke jetzt hier mal bei euch auf der Careers-Seite. Ihr habt ja echt viele Stellen gerade ausgeschrieben und das auch mitten während Corona. Gab es da irgendeinen Einfluss drauf? Habt ihr jetzt irgendwie erstmal wie einige andere Unternehmen Hiring-Stop oder so gemacht? Oder sagst du, nee, das können wir uns nicht leisten. Die Welt geht auch nach Corona weiter und vielleicht sogar gerade für solche Läden wie eure, die voll auf Digitalisierung von Unternehmen setzen, erst recht und dementsprechend ja jetzt die Zeit dazu nutzen, die guten Leute für dich zu gewinnen. Was ist da so dein Ansatz?
Also ich fühle mich jetzt erstmal als E-Tribes Unternehmen mächtig durchgerüttelt. Ja? Also es wurde alles von links auf rechts gedreht. Das bedeutet, unsere Umsätze aus den alten Projekten sind massiv weggebrochen. Wir mussten einen neuen Sales Funnel aufsetzen und haben einfach eine fundamentale Veränderung unserer Kunden gespürt. Wo die vorher gesagt haben, jetzt sei mal bitte, geh mal bitte hier vorsichtig ran, gib mir eine Strategie, wie soll ich mich strategisch entwickeln, sind jetzt die Anforderungen schlichtweg, hey, wenn die zweite Welle kommt und ich keinen Online-Shop habe, dann drehe ich durch.
Ja, okay.
So. Und das erklärt natürlich auch unseren Hiring-Need. Wir sind ja intern in Tribes aufgeteilt. Es gibt den Consulting-Tribe, den PO-Tribe, den UX-Design-Tribe und den Scaling-Tribe. Das sind dann die anderen Marketer. Mhm. Und im ersten Schritt stellen wir gerade wie verrückt Profile ein rund um den Scaling-Tribe, weil Online-Marketing, Wumms auf die Straße kriegen, ist nochmal wichtiger geworden. Und da versuchen wir Profile, die wirklich Kunden an den Point of Sale unserer Kunden bringen können. Wir haben jetzt im Mai haben 6 neue Leute angefangen aus dem PO-Tribe, also wie managen Projekte erfolgreich im internen Marketing. Also ja, wir haben eine massive Änderung unseres Geschäftes und das führt auch dazu, dass wir einstellen. Und dann gibt es halt bei uns bestimmte Positionen, Software-Architekten, die wir gefühlt nie besetzt bekommen haben, von denen wir auch einfach mal 10 nehmen würden. Und da stellen wir natürlich auch weiter ein, weil im Moment ist eine, ich glaube, im Moment gibt es halt ein Umdenken bei vielen sehr, sehr attraktiven Profilen, die vorher als Freelancer gearbeitet haben, die merken, dass es auf einer Seite schön ist, die Freiheiten zu haben eines Freelancers.
Ja.
Allerdings, wenn es mal gewittert und mal schlechte Zeiten kommen wie jetzt, ist es auch schön, den gemeinschaftlichen Geist eines größeren Unternehmens hinter sich zu wissen. Mhm. Und dadurch kommen wir jetzt auch gerade an Talente ran, die wir vorher nicht hätten einstellen können. Und die suchen wir natürlich weiterhin.
Wie kommt ihr jetzt gerade an die ran? Was ist so der Weg, wo du sagst, oder vielleicht so die ein, zwei, drei Wege, die ihr nutzt, die für dich am besten funktionieren, wo du siehst, jo, das funktioniert immer ganz gut und da lerne ich gute Leute, gute Talente kennen?
Active Sourcing, das bedeutet, wir teilen das auf, einmal in das Empfehlungsmarketing unserer Mitarbeiter, in das Sourcing von Freelancern, die wir auf Projekten erlebt haben, die sehr gut sind. Mhm. Und dann ist Recruitment bei uns auch immer schlichtweg Chefsache. Das bedeutet, ich gehe halt rein und mache Vorträge an Unis, um junge Talente zu rekrutieren. Und immer wenn ich abends mit meinen Kindern, die dürfen immer abends noch so einen 10-Minuten-Film oder Zeichentrickfilm oder so gucken, setze ich immer hin auf LinkedIn und adde einfach immer Profile, die ich cool finde. Sehr gut. Und schreibe denen dann, hey, wollen wir mal reden, hast du Interesse? Und so kommst du halt auf eine relativ große Anzahl von Active Sourcing Aspekten. Wir haben ein 3-Personen-Team. Unser Head of HR ist da auch sehr hinterher, dass sie mit ihrem Team pro Woche eine große Anzahl von Leuten anschreibt. Also die, was wir nicht tun, ist eine Jobanzeige schalten und warten und hoffen. Ja. Und was wir auch nur begrenzt tun, ist mit Headhuntern arbeiten. Mhm. Sondern wir gehen wirklich in das aktive Sourcing rein, über alle Ebenen hinweg.
Cool. Also erstmal, ne, das ist auch was ich auch permanent predige hier, Recruiting als Chefsache anzusehen und es auch so durchzuführen, das ist, glaube ich, einfach unendlich viel wert. Und diese direkte Ansprache, wenn die halt direkt vom Chef kommt, dann hat das einfach einen riesengroßen Wert und ein ganz anderen, ganz anderes Gewicht als die Standardanfragen, die halt die guten Leute ja einfach jeden Tag bei LinkedIn und Xing etc. bekommen. Das ist schon super, super wichtig. Nutzt ihr auch irgendwelche, habt ihr euch auch selbst vielleicht irgendwie so einen kleinen Digital-Funnel aufgebaut oder so für Stellen, die ihr ausgeschrieben habt?
Ja, unbedingt. Also wir, die gleiche Professionalität, die wir bei unseren Kunden ranlegen, die legen wir auf jeden Fall auch bei uns selber ran. Das bedeutet, sowohl HR wie auch unser Marketing-Team hat festgesetzte KPIs, die erzielt werden müssen jede Woche. Da ist eine Funnel-Logik dahinter, wo wir welche Profile einstellen, wo wir wie werben. Und dann kommen wir, und auch zum Beispiel, welche Person bei uns im Unternehmen über ihr Profil die Stellenanzeige postet, das ist alles schon ausgesteuert, so dass wir eine klare Vergleichbarkeit haben, Woche zu Woche, wie läuft eigentlich unser Recruitment. Ne? Es gibt auch einen Recruitment-Report, der ist viele Seiten lang, wo das im Detail geklärt wird, wie die KPIs ausschauen und wo wir an den Stellschrauben dran drehen müssen, um da reinzugehen. Also gerade vor Corona sind wir waren ja echt ein Mini-Laden noch vor ein paar Jahren. Und du musst ja, um mittlerweile von so 100 Mitarbeitern herzukommen, auch ungefähr die doppelte bis dreifache Zahl an Leuten, die du hiren musst, rechnen. Ne? Also viele schaffen es in der Probezeit nicht, andere werden abgeworben, andere ziehen weg oder haben keine Lust auf Beratung. Es gibt ja auch viele Gründe, warum du einen gewissen Mitarbeiter-Churn hast und den auch haben solltest. Das bedeutet, wenn du auf 100 Leute wachsen willst und irgendwie 20 warst, hast du ein Delta von 80, dann musst du aber halt 240 Personen durch deinen ganzen Funnel durchziehen. Und der Funnel selber ist ja nur den Lead zu bekommen, hey, ich habe Interesse, ist ja nur der Anfang. Ne? Danach kommen ja die ganzen Interviews, beide Seiten müssen einander kennenlernen und entscheiden, ob es das Richtige ist, dann kommen die Verhandlungen und so weiter. Also es ist schon ein relativ ausgeklügelter Prozess, aber es ist ja auch fairerweise das, was uns ausmacht, die Menschen, die bei uns arbeiten und das, was ich verkaufe. Ich verkaufe das Know-how dieser Leute, deswegen ist das ja sozusagen eine der dominanten Entscheidungskriterien und keine Nebensache.
Ne? Ja, verstehe. Wie läuft es dann im nächsten Schritt weiter? Also du sagst ja, ihr wart noch vor gar nicht so langer Zeit, wart ihr noch ziemlich klein und dann seid ihr krass gewachsen. Wie hat das funktioniert, das Team auf die Größe anwachsen zu lassen? Gab es Wachstumsschmerzen? Wenn ja, welche? Wie bist du damit umgegangen? Wie kriegst du das hin, dass all die Leute eure Mission mittragen, dass all die Leute motiviert bleiben, dass sie Bock haben, dass genau das, was du sagst, du auch perfekt deinen Kunden anbieten kannst, nämlich dass du eben das Know-how deiner Mitarbeiter perfekt verkaufen kannst und deine Mitarbeiter da halt auch mitspielen. Was würdest du sagen, was sind da so die Säulen, die du und die ihr da habt, im Sinne der Führung, im Sinne der Motivation eurer Mitarbeiter?
Also das ist ja eine sehr vielschichtige Frage. Ich fange mal an, die so ein bisschen zu beantworten. Dann musst du einfach nachfragen, was du sagen würdest. Aber gerade am Anfang, wir machen immer alle 3 Monate eine Offsite also ich und meine beiden Co-Geschäftsführer. Mhm. Und wir schauen uns an, was hat gut funktioniert und was müssen wir adjustieren. Und wir haben wirklich in 2018 gefühlt alle 3 Monate unsere gesamte Firmenstruktur komplett geändert. Ne? Also wir haben die Leute kamen immer schon, die waren immer schon völlig ängstlich, wenn wir aus der Offsite kamen, okay, welche neue Struktur gibt es denn heute? Okay. Bis wir da diese Tribe-Logik aufgebaut haben, die auch skalierbar ist, haben wir ein bisschen Trial and Error gemacht. Ich glaube, es hat viele Leute genervt, aber sie haben durchgehalten, weil sie gemerkt haben, dass es uns daran lag, ein wirklich effizient zu finden. Und für mich ist es immer so, 30 Leute kannst du auf Zuruf steuern, da musst du so ein bisschen Strukturen aufbauen, wenn du 50 bist, und bei 100 brauchst du völlig andere Strukturen. Mhm. Und wir haben halt auch dadurch, dass wir sehr schnell gewachsen sind, nicht nur unsere sozusagen eigenen Erfahrungen sammeln müssen, sondern strukturell hat sich das Unternehmen auch schlichtweg von der Größe verändert. Jetzt haben wir sogenannte Tribe Leads, die zusammenarbeiten mit den einzelnen Mitarbeitern, um denen Struktur zu geben und Ansprechpartner zu geben, die nicht unbedingt nur die Geschäftsführer sind, also ein klassisches Mittelmanagement. Ne?
Ja.
Und dann haben wir noch eine Sache, wir haben ein Mentoring-Programm, also jeder unserer Mitarbeiter kriegt einen Mentor, der kann aus dem eigenen Tribe sein, muss er aber nicht. Aber es gibt immer jemanden, der schon länger im Unternehmen war, der direkt mit unseren Mitarbeitern spricht, Fragen, Sorgen und so weiter beantwortet, da wir normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, sind wir auch immer nur freitags im Büro und sehen uns. Montag bis Donnerstag ist man bei den Kunden und arbeitet dort.
Ja.
Dann spielt der Mentor auch für die Sachen, die in dieser Zeit, den kann man halt auch mal abends anrufen, wenn man eine Frage hat, wenn man mit dem Projekt nicht weiterkommt. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und dann glaube ich, dass die Menschen, die bei eTribes arbeiten, die verstehen, dass wir ihnen auch ein maximales Maß an Vertrauen geben. Und ich setze mich mit jedem neuen Mitarbeiter, egal wo der anfängt, ich setze mich immer mit dem hin und mache so ein Entry-Level-Gespräch. Und ich sage, hör mir zu, wenn bei eTribes etwas dir nicht gefällt, dann musst du das sagen. Und wenn du das sagst, hast du den Anspruch, gehört zu werden. Mhm. Und du hast den Anspruch auf 2 Antworten. Entweder ja, wir ändern das, oder ein nein, weil, mit einer Begründung.
Okay.
Und so kriegst du eigentlich eine ganz hohe Mitarbeiterperzeption, dass die dann sagen, so, das läuft nicht, dann kriegen wir das Feedback und dann musst du es adressieren. Und das ist eine Sache, wo du als Manager einfach eine unglaublich hohe Disziplin haben musst. Du darfst nie zu jemandem, die einfach wegwischen und sagen, nein, sondern du musst es erläutern. Und es ist auch okay, nein zu sagen, du musst nur eine Begründung dafür haben. Und ich glaube, wenn du dieses Prinzip lebst, merken die Leute, sie können Sachen verändern. Und das fand ich am interessantesten bei unseren Values. Wenn so Leute, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich, dass ich nicht der emotionalste Typ bin. Und das
ist ja auch CFO, du darfst das ja auch.
Richtig, genau. Dass ich nicht so an Values und so geglaubt habe, fairerweise. Aber es ist eine Mitarbeiterin kam wirklich und meinte so, wir brauchen Values für dieses Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, arbeite das mal aus. Ne? Und dann hat sie, das ist ja so der typische Sprung, wo du sagst, okay, ich will das nicht niedermachen, weil ich weiß, es ist wichtig, irgendwie auf irgendeiner Ebene, aber ich will mich auch nicht damit auseinandersetzen.
Ja.
Und dann hat sie angefangen, mit einem Cross-Team aus dem ganzen Unternehmen diese Values aufzuarbeiten, und dann hat sie die irgendwann vorgestellt, und da haben wir echt so ein bisschen die Hände gezittert, weil ich nie gedacht hätte, dass die Leute solche Ansprüche an das Unternehmen haben, aber auch so viel in diesem Unternehmen sehen, ne? Weil als Unternehmer, du löst ja immer nur Probleme, ne? Gute oder schlechte, aber du weißt nie, wie andere Leute sich eigentlich wirklich innerhalb des Unternehmens fühlen. Mhm. Und das fand ich extrem beeindruckend, wie das dann vorgestellt wurde. Wir haben diese Values sind jetzt überall, ja? Und Leute auch, wenn du dich mal irgendwie im Meeting daneben benimmst oder so sagst, dann sagen sie, nee, jetzt, das geht nicht. Das ist nicht unser Value. Ne? Und auch schwere Entscheidungen werden so begründet. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfan davon, dass es diese Values gibt. Die dürfen nur nicht aufdoktriniert sein, sondern die sind bei uns sehr organisch entstanden und haben auch mich unheimlich beeindruckt, dass die Mitarbeiter das entwickelt haben und das ausgedacht haben. Daher Riesenfan jetzt, dass das da so ist. Und wir unterstützen das jetzt, dass die grafisch sind und Ich glaube, die wichtigste Unterstützung der Values ist, dass du die immer lebst und dich dazu auch gegenseitig auch challenge. Ne? Ja. Also wenn du jetzt überlegst, wie gehe ich jetzt mit dem Mitarbeiter um, dann musst du die Frage stellen, entspricht das den Values oder nicht? Und wenn nicht, dann gibt es keine Diskussion, dann gibt es das nicht. Ne?
Ja, das ist das Schöne bei Firmenwerten, dass sie eben wirklich die Grundlage für die grundlegendste Grundlage eigentlich für Entscheidungen bieten. Ne? Und das ist echt eine super wertvolle Geschichte, die sich aus solchen Values ergeben. So, du machst das jetzt ja schon ziemlich lange alles. Was war mal so eine Sache, wo du sagst so, boah, fuck, ey, das wird dir so heute nicht mehr passieren, mal irgendwie so ein Rückschlag, so ein Fuck-up, so wirklich so ein krasses Learning, wo du sagst, Mann, ey, sowas würde ich heute nicht mehr zulassen, so als Unternehmer, als Inhaber, als Gründer. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das war schon eine krasse Sache?
Ich mache jeden Tag Quatsch, deswegen habe ich, glaube ich, viele Beispiele. Aber ich glaube, es Sachen, die mich, so, es gibt so ein, zwei Sachen, die mich wirklich gekennzeichnet haben. Ne? Das eine ist nicht auf mein Bauchgefühl hören. Wir leben jetzt sozusagen die Mantra, ein schlechtes Bauchgefühl wird nie besser. Das bedeutet, wenn du mit Mitarbeitern im Interview sitzt und mit denen sprichst oder mit Kandidaten da sitzt und in deinem Bauch ist irgendwas, wo du denkst, das ist nicht so gut, ne? Das wird nie besser, da musst du Nein sagen. Und auch wenn es so schön wäre, diese Person zu haben, wenn das Profil so gut passen würde, du wirst nur unglücklich damit. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich leider nicht quantifizieren kann, die ich auch nicht qualifizieren kann, ist einfach auf mein Bauchgefühl hören. Das musst du öfter machen, gerade bei Personalentscheidungen.
Ja.
Und das geht in beide Richtungen. Ne? Also manchmal auch Kandidaten, wo du denkst, ne, lieber nicht, aber wenn dein Bauchgefühl mega gut ist, dann sagst du halt trotzdem, ja, let's go. Ne?
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist es, für den jeweiligen Job den richtigen Kandidaten zu finden. Nicht den Kandidaten, den du am coolsten findest, zu finden. Und das ist mein Beispiel. Da war ich noch in einem anderen Unternehmen, als ich ganz früh in meiner Karriere angefangen habe, habe ich das zum Glück gelernt. Durfte ich eine Assistentin für mich selber einstellen und war super gespannt darauf, habe mich so gefreut, weil ganz viele Sachen weg sind und so. Und dann habe ich so richtig alle meine HR-Kenntnisse zu dem Zeitpunkt aufeinander gebracht, habe so einen Einstellungstest gemacht und habe so drei Probefragen gemacht, gesagt, hier, mach mal A, B und C. Und es ging darum, einfach ein Reise buchen, ein Meeting-Schedule machen und einen Telefonanruf, dass man so Mock-Situationen gemacht werden sollten. Und dann haben so manche Kandidaten das gemacht oder nicht. Und dann war eine da, die hat das in der Zeit so mega schnell und auch okayisch abgeliefert. Ne? Und dann habe ich die auch eingestellt, weil sie hat den Test gewonnen aus all den anderen Kandidatinnen.
Ne? Ja.
Und dann war ich ständig an irgendwelchen falschen Flughäfen oder hatte ständig irgendwelche falschen Meetings, weil sie macht halt alles super schnell, aber nicht richtig. Nicht detailgetreu. Okay. Und eigentlich das, was ich für den Job gebraucht hätte, wäre jemand, der unglaublich detailgetreu ist.
Ja.
Und das war so meine erste Erfahrung, als ich noch sehr juniorig war. Du musst immer die Leute für den Job einstellen, nicht für eine Sache, die du als gut empfindest. Ja? Und du musst die Kriterien verstehen, die du anlegst und die auch gegenprüfen. Das ist auch eine Sache, die ich mir hinter die Ohren geschrieben habe.
Wow, spannend. Ja, gute Punkte. Nils, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte?
Über LinkedIn kann man dich immer erreichen, daher immer gerne. Über den Blog, meine E-Mail, Telefonnummer, alles da.
Hast du noch einen Buchtipp für uns? Irgendwas, was ich unbedingt gelesen haben muss? Muss jetzt gar nicht unternehmermäßig sein, darf, kann, aber vielleicht auch irgendwas anderes. Was muss ich auf meine To-Read-Liste auf jeden Fall noch draufschreiben?
Ich lese gerade die Werke von Jules Verne und 80 Tagen um die Welt. Ich finde, für einen Unternehmer ist es sehr wichtig, die Welt neu zu betrachten. Und Jules Verne setzt immer die Natur in Verhältnis zu Technologie. Das macht er auch noch sehr schön und spannend. Aber er also ich lese auch gerade, also jetzt nachts lang und werde jetzt erst im Moment lese ich Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und auch da hast du immer die Natur und Technologie und diesen Struggle zwischen Mensch und Natur, wer wie oben ist und wie sich's entscheiden sollte. Und nichts ist relevanter als genau diese Geschichte, diesen Struggle heutzutage zu verstehen und einzuwerten. Daher Jules Verne, zwar ein Klassiker, aber auf jeden Fall mein Tipp, was ich gerade lese und was ich hochaktuell finde in der jetzigen Situation.
Perfekt, super spannend. Tausend Dank, lieber Nils Seebach, Mitgründer, CFO von E-Tribe. Es hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Nils.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wenn du hier vielleicht schon das ein oder andere Mal zugehört hast bei mir im Podcast und sagst, jo, das, was der Assauer da so macht, das kann man sich einigermaßen gut anhören und da ist auch oftmals ganz guter Content und Mehrwert für mich mit dabei, dann würde ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr freuen, wenn du mir eine Kleinigkeit zurückgeben würdest, und zwar indem du mir einfach ein paar Sternchen in deiner Podcast-App, vor allen Dingen in der Apple-Podcast-App, falls du mit Apple-Podcast hier diesen Podcast hörst, da lassen würdest. Das sorgt nämlich dafür, dass der Algorithmus da merkt, okay, das scheint irgendwie ganz interessant zu sein, und dann wird der Podcast nämlich weiter oben dort in den Charts angezeigt, und das führt wiederum dazu, dass noch mehr Leute diesen Podcast hier entdecken und durch den Mehrwert von diesem Podcast hier profitieren werden. Also das würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, diese 30 Sekunden Investment gerne auch 5 Sterne dalassen, weil 4 Sterne, das ist für den Algorithmus schon eine schlechte Bewertung und das straft er schon ab. Und wenn du da noch Lust hast, kannst du natürlich auch noch ein paar Worte im Review mit dazu schreiben, vielleicht was dir besonders gut gefällt, damit andere Menschen das dann auch gut einschätzen können. Das würde mich total freuen. Und wenn du schon dabei bist in deiner Podcast-App, dann klick doch auch noch auf Abonnieren oder Folgen. Das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel Spotify benutzt oder Google Podcasts. Und das führt dann dazu, dass du automatisch benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge online geht. Da wird es nämlich sehr spannend. In der nächsten Folge sprechen wir nämlich darüber, wie dein exakter Talente-Funnel für dein Team oder deine Firma aussieht und mit welchen klugen Maßnahmen du an jeder einzelnen Stelle dieses Funnels optimieren kannst, um die besten Leute für dich zu gewinnen, sie zu richtigen Fans und Multiplikatoren für deine Firma und auch für dich als Führungspersönlichkeit zu machen. Klick also gerne einfach auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß, dein Michael, ciao.